So, guten Morgen. Liebe Grüße erstmal auch von Ralf. Der hat einen doppelten Termin gehabt und ist jetzt heute in Landstuhl. Nächste Woche ist er dann wieder da. Gestern war ja ein Feiertag, Tag der Arbeit. Und ich dachte, es wäre mal spannend, darüber nachzudenken, was Arbeit für uns bedeutet, als Kinder Gottes. Und das soll heute das Thema sein. Es wird also nicht eine Bibelstelle sein, die ausgelegt wird, sondern es werden viele Bibelstellen auch genannt werden. Das ist ein bisschen schwierig mitzuschreiben, deswegen habe ich ein Handout vorbereitet und da vorne hingelegt. Das heißt, wenn jemand nicht mitkommt, kann er am Ende einfach das kopieren und dann hat er die wichtigsten Stellen, die heute genannt werden, auch zur Verfügung. Arbeit. Interessantes Thema. Was bedeutet Arbeit für uns? Ich glaube, wenn wir uns unterhalten, beim einen oder anderen, merkt man, Arbeit wirkt wie eine Strafe Gottes manchmal. Ich glaube, viele von uns haben so ein bisschen die Vorstellung, wir denken an die ersten Kapitel der Bibel und an die Worte Gottes an Adam nach dem Sündenfall, wo es heißt, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen. 1. Mose 3, Vers 17. Und so empfinden wir manchmal Arbeit. Arbeit ist irgendwie anstrengend, ist Kampf, vielleicht sogar eine Art Strafe Gottes. Eigentlich hatten wir das Paradies, aber wir wollten es ja nicht. Wir wussten ja alles besser. Und nun haben wir den Salat. Jetzt müssen wir arbeiten. Aber das ist falsch. Das ist nicht so, wie die Bibel das beschreibt, ganz am Anfang. Es ist nämlich so, dass lange vor dem Sündenfall es schon Arbeit gab. In 1. Mose 1, die Verse 26 bis 28, kann man das lesen. Als Gott spricht, lass uns Menschen machen, in unserem Ebenbild, uns ähnlich. Und dann sagt er etwas sehr Interessantes, sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde. Und in 28, zwei Verse weiter, wiederholt er das nochmal, seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Tiere. Noch lange vor dem Sündenfall gab es einen Auftrag zu herrschen. Hier die Tiere besonders erwähnt und in 2,15, Kapitel 2, Vers 15, auch noch die Pflanzenwelt. Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und das ist ganz spannend. Das heißt, lange vor dem Sündenfall haben wir im Garten Eden einen Arbeitsauftrag Gottes an den Menschen. Der Mensch soll arbeiten. Es ist Teil von seiner Ebenbildlichkeit. Und es ist interessant, wenn man guckt, was der Mensch genau machen soll, dann wird schon hier in den ersten Kapiteln eigentlich das ganze Spektrum von Arbeit auch abgedeckt, was später mal kommen wird. Etwas, was Adam tut, ist Dinge benennen. Also ein Aufgabenbereich, den Gott dem Adam, den Menschen gegeben hat, ist Dinge benennen. In 2,19 lesen wir, Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere und er brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Und genauso wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, so sollte ihr Name sein. Die erste Arbeit, die wir konkret beobachten können bei Adam, ist, dass er die Tiere benennt. Worte erfindet, kreiert, um Dinge zu bezeichnen. Das ist eine wichtige Arbeit. Das bringt Ordnung in die Welt. Und es widerspiegelt ein Stück weit auch im Kleinen das, was Gott im Großen gemacht hat. Gott ist auch der Gott, der spricht. Durch sein Wort entsteht das Universum. Und auch er schafft Ordnung. Er trennt die Wasser im Himmel von den Meeren. Er trennt Wasser und Land. Einfach durch sein Reden, durch sein Sprechen macht er Ordnung im Kosmos. Und ein ganz kleines bisschen davon kann der Mensch auch nachmachen. Er hat auch die Fähigkeit, Dinge zu benennen, zu sprechen und dadurch Ordnung zu schaffen. Damit fängt die Unterscheidung zwischen Tieren an. Wir können natürlich Tiere sehen und merken schon, dass sie unterschiedlich aussehen. Aber erst wenn wir die Dinge anfangen zu benennen, wird es genau und konkret. Und können wir auch mit anderen Menschen über die Tiere sprechen. Meinen wir das gleiche Tier? Es ist eine wichtige Ordnungsfunktion. Und es ist interessant, dass diese Aufgabe, die bei Adam angefangen hat, bis heute anhält. Heute noch ist es so, dass wir immer mal wieder neue Spezies entdecken. Irgendwo im Amazonas, irgend so ein Fröschchen, hat noch nie jemand entdeckt, ganz neu. Das ist das Erste, was man machen muss, benennen. Es braucht einen Namen, sonst kann ich es nicht von den anderen unterscheiden. Insekten, Sterne, egal wo man hinguckt. Es ist eine Aufgabe des Menschen, Ordnung zu schaffen im Universum durch seine Sprache, durch die Fähigkeit, Dinge zu benennen. Und in unseren Berufen heute ist es ähnlich. Wir sind keine Biologen hier, soweit ich weiß, aber auch in unseren Arbeiten und Berufen müssen wir Dinge benennen. Wir müssen Vokabeln lernen. Wir müssen Begriffe lernen. Das hilft, um Ordnung zu schaffen, damit wir unser Arbeitsfeld auch richtig beackern können. Auch für Chirurgen gilt das. Es gibt ein chirurgisches Sprichwort: Was man nicht benennen kann, kann man durchschneiden. Das setzt natürlich voraus, dass man seine Hausaufgaben gemacht hat und nicht einfach nichts gelernt hat und dann einfach munter alles durchschneidet. Also das Konzept ist eigentlich, du beschäftigst dich vorher mit deinem OP-Gebiet, mit der Anatomie. Du weißt jede wichtige Struktur, jeden Nerv, jedes Gefäß, alles, was nicht verletzt werden soll, musst du vorher wissen. Dann machst du auf und fängst an, die alle darzustellen. Wenn du alles siehst und weißt und benennen kannst, dann weißt du alles andere. Wird wahrscheinlich nicht so wichtig sein. Und da macht man dann den Schnitt. Benennen, die erste Aufgabe, die wir bei Adam sehen im ersten Buch Mose. So fängt er an, seine Herrschaft, seinen Auftrag über die Schöpfung auszuleben. Aber es ist mehr als nur das, dass es Information, Ordnung, Strukturierung. Aber der Mensch soll auch mal anpacken, anfassen. Die Hände sollen ruhig mal dreckig werden. Das sehen wir in den Begriffen bebauen und bewahren. In 2,5 lesen wir, noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Da fehlt noch was. Obwohl vorher gesagt wird, eigentlich alles ist gut. Gott hat ja alles erschaffen. Und alles ist gut, alles ist sehr gut sogar, sagt er ganz am Ende. Und doch gibt es Raum für den Menschen in dieser guten Schöpfung, Dinge zu entwickeln, zu entdecken, zu prägen, zu verändern, zu bebauen und bewahren. Es gibt auch einen kleinen versteckten Hinweis auf genau diesen Gedanken in 2 Vers 12. Da heißt es vom Land Havila: Das Gold des Landes ist gut. Das heißt, das Gold ist gut. Was haben wir an Adam und Eva mit Gold zu tun? Sonst ist Essen. Nee, Gold ist gut, wenn man es irgendwo entdeckt, findet, wenn man das dann verarbeitet. Das setzt auch Technik voraus. Und dann kann man Schmuck damit machen. Das ist gut. Der Mensch kann kreativ die Dinge gestalten. Das ist eine Fähigkeit, die Gott ihm gegeben hat. Gott hat Gold in seiner Schöpfung irgendwo versteckt, vergraben und sagt den Menschen im Prinzip, jetzt los, entdeckt mal. Schaut mal, was ihr damit machen könnt. Hebt die Schätze, entdeckt, gestaltet. Mach was Schönes draus. Ganz spannend, so fängt die biblische Sicht von Arbeit an. Diese zwei Beschreibungen, benennen und bebauen und bewahren, das finde ich total interessant, weil damit können wir eigentlich alle Arbeiten, die wir heute tun, auch zusammenfassen. Wir alle haben diese zwei Aspekte. Egal, was wir machen, ob wir Informatiker sind oder ob wir eine Reinigungsfachkraft sind oder Busfahrer, immer diese zwei Elemente sind mit dabei. Und was dabei klar wird, ist, dass Arbeit keineswegs eine Strafe ist. Arbeit ist nicht eine Strafe für die Sünde, sondern Teil von unserer Bestimmung als Menschen. Teil von unserer Ebenbildlichkeit Gottes. Es hat mit unserem Wesen zu tun, es gehört zu uns dazu. Und das im Paradies. Interessant, ne? Wie stellt man sich sonst ein Paradies vor? Habt ihr schon mal vom Schlaraffenland was gehört? Das ist so eine Vorstellung von so paradiesischen Zuständen. Es gibt auch ein berühmtes Gemälde von einem Peter Briegel. Und da sieht man lauter dicke Leute, wie sie unter den Bäumen liegen. Und die Sachen wachsen förmlich auf den Bäumen einfach, die ganzen Essen, Sachen, die Leckereien und alles fällt ihnen praktisch in den offenen Mund. Ich habe dazu entdeckt, auf Mittelhochdeutsch heißt Schlaraffenland Land der schlaffen Affen. Paradies? Nein, lauter schlaffe Affen liegen da rum. Das ist nicht, was Gott sich unter Paradies vorgestellt hat. Gott hat sich Eden vorgestellt. Ja, er macht den Rahmen, alle Bedingungen, Voraussetzungen, macht alles schön. Aber dann soll der Mensch anpacken, mitgestalten. Natürlich nach seinen Vorgaben und Maßnahmen. Raum für Arbeit, nicht eine Strafe für Sünde. Psalm 8 nimmt diesen Gedanken auf und feiert die Würde des Menschen und staunt darüber, Herr, wie herrlich hast du alles gemacht und wir Menschen, du hast uns eingesetzt als Herrscher an deiner Stelle, als Regenten, als Mitregenten, Vizeregenten über deine Schöpfung. Wie wunderbar ist das, Herr, du bist groß. Wie ist dein Verhältnis zur Arbeit heute Morgen? Einfach mal die Frage. Und dabei meinen wir nicht nur die Arbeit, die wir machen, um Geld zu verdienen, sondern alles, was wir anpacken. Alles, was wir tun, um unsere Welt zu gestalten. Finden wir Freude daran? Ist das etwas, was uns Befriedigung schenkt? Nehmen wir unsere Verantwortung wahr? Gott hat uns hier auf dieser Erde für einen bestimmten Zweck eingesetzt. Kommen wir dem nach? Ist es uns bewusst, was für eine Ehre das ist, dass Gott uns beauftragt hat, zu benennen, zu bebauen und zu bewahren? So fängt die biblische Sicht von Arbeit an. Aber die Geschichte geht weiter. Wir wissen, dass es dann doch den Sündenfall gab. Und jetzt kommen wir zu diesen Versen, die wir vielleicht am Anfang vorschnell immer mit Arbeit verbinden. Denn jetzt heißt es tatsächlich, mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird die Erde dir sprossen lassen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Die Folgen des Sündenfalls für Arbeit sind gravierend. Mindestens drei Dinge kann man hier sehen. Das erste ist, dass Mühsal entsteht. Dornen und Disteln wachsen. Es ist fast so, als ob die Natur sich widerstrebt. Es will nicht mit dem Menschen zusammenarbeiten. Es wehrt sich gegen den Menschen. Und jeder, der einen Garten hat, auch wenn es nur ein Quadratmeter ist, weiß genau, die Arbeit mit der Natur ist manchmal ein Gegeneinander. Unkraut wächst immer. Aber das, was wir wirklich gestalten wollen, das erfordert manchmal Kampf. Mühsal, Dornen und Disteln, führen dazu, dass das Arbeit anstrengend ist. Im Schweiße seines Angesichts soll Adam sein Brot verdienen. Ich weiß nicht, ob Adam und Eva vor dem Sündenfall nicht geschwitzt haben, aber auf jeden Fall danach, wenn sie arbeiten, wird es anstrengend. Und alles ist vergänglich. Bei aller Freude der Gestaltung bleibt auch das Wissen, letztendlich kehre ich zum Staub zurück. So schön ich meinen Garten jetzt gestalte, ich werde vergehen. Und wenn ich vergehe, dann wird auch alles, was ich geschaffen habe, vergehen. So sind die Folgen der Sünde auf die Arbeit und auch auf moralischer Ebene. Der Mensch soll pflegen, bewahren, bebauen, schützen. Und kaum sind die Menschen aus dem Garten, geht es ganz anders zur Sache. Anstatt seinen Bruder zu beschützen und zu pflegen, bringt Kain seinen Bruder einfach um. Und das alles hat etwas mit der Motivation zu tun. Am Anfang war es so, der Mensch sollte stellvertretend für Gott Verwalter sein, sich unter Gottes Herrschaft beugen und nach seinen Richtlinien arbeiten. Aber Adam und Eva wollten es ja besser wissen. Sie wollten selbst bestimmen, was gut und böse ist, und vor allem wollten sie selbst sein wie Gott. Und seitdem ist die Arbeit auch entstellt, weil der Mensch eine falsche Motivation hat. Er will sich selbst groß machen, sich selbst darstellen, zeigen, wie wunderbar er ist. Das lesen wir ein paar Kapitel später beim Turmbau zu Babel. Lasst uns einen Turm bauen und uns einen großen Namen machen. Das ist die Motivation. Und das prägt die Geschichte der Arbeit seither. Wie ist mein Verhältnis zur Arbeit? Meine Arbeit ist auch von Frust oft gekennzeichnet. Mühsal, Last. Und vieles, was ich anpacke, merke ich, ist vergänglich. Hat keinen Bestand. Und was motiviert uns? Warum arbeiten wir überhaupt? Nur um Geld zu verdienen? Ein notwendiges Übel, es geht halt nicht anders. Oder vielleicht Selbstbestätigung, Selbstdarstellung, Karriere, um zu zeigen, wie toll wir sind. Es hat mal jemand gesagt, unter den Christen ist Arbeit manchmal so ein Kavaliersdelikt. Es ist etwas, wo man sich voll investieren kann und nach außen kann man das immer gut begründen und sagen, ja, ich bin halt fleißig, ich arbeite zur Ehre Gottes. Aber letztendlich nur um sich selbst darzustellen, um noch mehr Luxus irgendwie zu bekommen. Arbeit kann schnell zur Ausrede werden. Nur noch Karriere und Geld im Kopf. Bleibt da noch Zeit für Gott, für die Gemeinde, für sein Wort? Welchen Auftrag hat Gott uns gegeben mit unserer Arbeit? Und was ist bei uns entstellt durch Sünde? Aber das Gute ist, die Bibel hört auch nicht da auf, sondern die Geschichte geht weiter. Heilsgeschichtlich betrachtet ist der Höhepunkt, dass dann Christus gekommen ist. Und die Freude und die Hoffnung, von der wir auch in diesen Liedern gehört haben. Und das ändert alles. Dieser Fluch über Arbeit wird aufgelöst. Das, was Mose sich so gewünscht hat im Psalm 90, als er über die Vergänglichkeit des Menschen nachdenkt und am Ende sagt er, Herr, stärke du das Werk unserer Hände. Du bist der Ewige. Wenn irgendwas Ewigkeitswert hat, dann, wenn es eine Verbindung mit dir hat. Und das geht mit Christus in Erfüllung. Jesus erzählt Gleichnisse, zum Beispiel von den Talenten, wo man sieht, man kann in das Reich Gottes investieren. Und das wird nicht verloren gehen. Es gibt vieles, was sich verändert, wenn Christus in unser Leben kommt und uns selbst verändert. Unter anderem auch unsere Arbeitsethik, unsere Werte. Wir selbst bekommen eine neue Motivation. Es findet ein Chefwechsel statt. Das ist ein Thema, was gerade bei uns in der Abteilung extrem spannend ist. Mein Chef geht in 4 Wochen, so der Plan, in Rente. Es steht ein Chefarztwechsel an. Es waren schon Bewerber da. Und in den letzten Jahren hat man das aus anderen Abteilungen schon mitbekommen. Wenn ein Chefarztwechsel stattfindet, dann kann das gravierend sein. Also ein neuer Chef hat manchmal ganz andere Vorstellungen, wie gearbeitet wird, welche Schwerpunkte gesetzt werden. Und häufig gehen Abteilungen erstmal einfach kaputt. Alle Mitarbeiter gehen, weil sie damit nicht zurechtkommen. Sie haben 30 Jahre nach einem Schema gearbeitet und jetzt kommt ein anderer und will alles andere anders machen. Und das packt man manchmal nicht. Wird alles noch ziemlich spannend. Ein Chefwechsel ist gravierend. Und genau das ist passiert, wenn wir in Christus sind, haben wir einen Chefwechsel. Und jetzt sind die Werte, die Arbeitsphilosophie eines anderen Chefs maßgeblich. Wie das aussieht, das sehen wir an vielen Stellen im Neuen Testament. An vielen Stellen wird beschrieben, wie wir arbeiten sollen, mit welchen Werten. Es fängt damit an, dass manche Arbeiten zum Beispiel überhaupt nicht mehr in Frage kommen, weil sie gegen Gottes Gebote sind. Gott sagt, du sollst nicht stehlen. Also beruflich Dieb, nein, kommt nicht in Frage. Du sollst die Ehe nicht brechen. Prostitution, nein, kommt nicht in Frage. Das sind schon mal eine ganze Reihe von Dingen, die von vornherein ausgeschlossen sind, wenn wir mit Christus leben. Aber selbst da, wo es Freiheiten gibt, Christus hat nicht verboten, Informatiker zu werden. Aber die Frage ist, wie arbeite ich nun als Informatiker? Und da hat er uns Prinzipien und Werte vorgelebt, gezeigt, die interessanterweise auch alle schon im Alten Bund bekannt waren und gefordert waren. Das hat Gott schon immer gewollt. Nur hat der Mensch sich nicht dran gehalten. In Sprüchen findet man ganz viele dieser Aspekte. Ehrlichkeit zum Beispiel. Epheser 4, 28. Man soll nicht mehr stehlen, man soll selbst mit den Händen arbeiten, damit man auch was hat zum Weitergeben. Unsere Arbeit soll dadurch gekennzeichnet sein, dass wir fair sind. Römer 13 zum Beispiel, da geht es darum, jedem das zu geben, was ihm zusteht. Das Ziel als Christen bei der Arbeit kann nicht mehr sein, den anderen übers Ohr zu hauen. Das war mal so. Wenn wir bei eBay was verkaufen wollen, dann als Christen nicht mehr mit der Hoffnung, ja, hoffentlich finde ich irgendeinen Idioten oder einfach Gestrickten, der bereit ist, diesen überhöhten Preis zu zahlen. Erstmal gucken. Ich weiß genau, das Ding ist eigentlich nur 50 Euro wert, aber ich setze es mal für 130 rein. Vielleicht fällt ja jemand drauf rein. Das geht nicht mehr. Wenn es 50 Euro wert ist, dann sollte unser Ziel sein, 50 Euro dafür zu bekommen. Und genauso, wenn wir etwas kaufen, nicht hoffen, dass irgendjemand nicht versteht, dass sein Gegenstand doch 130 wert ist und es nur für 50 anbietet, das schnell kaufen und dann damit vielleicht noch angeben. Guck mal, was für ein Schnäppchen ich gemacht habe. So funktioniert die Welt. Aber das ist nicht, wie unser Chef arbeitet. Unser Chef möchte, dass die Dinge fair zugehen. In unserer Arbeit sollen wir fleißig sein. In Römer 12 heißt es, wer Verantwortung übernimmt, soll darin fleißig sein. Wir sollen kompetent sein. Wir sollten nicht die Pfuscher sein. Egal, was wir tun, sollen wir uns dann bemühen, natürlich nach Gaben und Veranlagung. Nicht jeder kann alles. Aber im Rahmen unserer Möglichkeiten sollen wir das Beste machen. Wir sollen zufrieden sein und großzügig. 1. Timotheus 6,6 und Epheser 4,28, damit wir Notleidenden auch was geben können. Wir sollen respektvoll sein bei unserer Arbeit. Römer 13 sagt viel dazu. Denn manchen steht Ehre zu aufgrund ihrer Position. Dann sollen wir diese Person, diese Position auch respektieren und ehren. Und unsere Arbeit soll einen guten Einfluss haben. Wir können nicht die Welt retten, aber wir können in unserem Wirkungsumfeld zum Segen sein. 1. Timotheus 5,8 sagt, wenn wir eine Familie haben, dann haben wir erstmal hier eine Aufgabe, unsere Familie was Gutes zu tun, für sie zu sorgen. Das gefällt unserem neuen Chef. So sollten wir arbeiten. Und in allen, egal was wir tun, sollen alles von Herzen tun, als dem Herrn. Epheser 6,6, Kolosser 3,23. Nicht heuchlerisch, nicht vordergründig, sondern von Herzen. So sieht es aus, wenn wir Christus als unseren Chef haben. Wenn wir zum Glauben gekommen sind und erkennen, dass er unser Herr ist. Wie arbeite ich als Kind Gottes? Was für ein Zeugnis würde mein Chef über mich ausstellen, wenn es um diese Dinge geht? Sieht man diese Werte bei mir, auf meiner Arbeit? Wir sind in Christus eine neue Kreatur. Christus lebt in uns. Dann lasst uns so arbeiten, dass man den Chef an unserer Arbeit auch erkennt. Soweit Arbeit. Arbeit, eine Herausforderung. Auch anstrengend. Zum Glück müssen wir nicht immer arbeiten. Oder nicht für immer. Oder? Der letzte Punkt, ewige Aussichten. Wie sieht es eigentlich in Zukunft aus? Ist Arbeit ein notwendiges Übel oder irgendwas, was nur für diese Zeit auf dieser Welt gilt? Wie stellen wir uns eigentlich den Himmel vor? Ausruhen, Loblieder singen. Ja, auch. Aber nicht nur. Ich glaube, manchmal denken wir, dass das Leben später in der Vollendung wie eine Art Rente sein wird. Wir haben hier lang gearbeitet auf der Erde und haben uns eine Rente verdient. Wir haben hart gearbeitet, um uns eine schöne Lebensphase zum Schluss zu gönnen, wo wir dann die Früchte unserer Arbeit genießen können. Aber die Vorstellung von einer Rente ist in der Bibel, soweit ich weiß, nirgends zu finden. Also ich habe es nicht gefunden. Wenn jemand da Stellen dazu hat, kann er sie mir gern dann noch sagen. Aber ich habe nichts gefunden. Ruhe nach der Arbeit, ja. Einmal die Woche, der Sabbat. Aber die Vorstellung, dass man irgendwie eine Zeit lang arbeitet, und dann irgendwo im Alter dann einfach den Hammer fallen lässt und sagt, so, das war's. Ich glaube nicht, dass das eine biblische Vorstellung ist. Auch wenn es in unserer Gesellschaft so das Ideal ist. Ich glaube nicht, dass der Himmel so wie ein Alterswohnsitz auf einer spanischen Insel sein wird. Wie denkt die Bibel über die Vollendung nach? Wie wird das beschrieben? Wie ist das Reich Gottes? Wir können im Alten Testament schon mal nachschauen, bei den Propheten. Jesaja zum Beispiel spricht, es kommen Tage. Er schaut weit in die Zukunft und er sagt, es kommen Tage. Da wird viel, viel passieren. Am Ende der Zeit wird zum Beispiel Jerusalem gegründet sein, Zion wird feststehen. Erhaben über alle Völker. Alle Menschen von überall werden kommen und sagen, komm, lasst uns nach Zion ziehen, zum Haus Gottes. Er soll uns lehren, was recht ist. Und dann Jesaja 2, Vers 4 heißt es, dann schmieden sie die Schwerter zu Pflugscharen um, die Speere zu Messern für Winzer. Kein Volk greift mehr das andere an und niemand lernt mehr für den Krieg. Für Jesaja ist diese Vision der Zukunft, die Vollendung, wenn Gottes Herrschaft kommt, dass Krieg aufhört. Und wozu? Damit Menschen endlich in Ruhe arbeiten können. Damit man die Schwerter nicht mehr braucht, sondern jetzt pflügen kann und als Winzer arbeiten kann. In Jesaja 65 haben wir ähnliche Gedanken. Sie bauen Häuser und wohnen auch darin. Sie pflanzen Weinberge und genießen ihren Ertrag. Meine Auserwählten sollen die Frucht ihrer Arbeit genießen. 65, 23, ihre Arbeit wird nicht mehr vergeblich sein. Das ist eine Zukunftsvision, die Jesaja hat und die ihn mit Freude erfüllt. Und nicht nur das Volk Israel, sondern bei Jesaja finden wir immer wieder auch die Hinweise, dass alle Nationen am Ende auch mit einbezogen werden. Und davon können wir in Kapitel 60 einiges lesen, die Verse 2 bis 13. Da heißt es, die Schätze der Völker werden zu dir gebracht, zu Zion. Der Reichtum des Meeres strömt dir zu, Kamelkarawanen bedecken dein Land, von Saba kommen sie mit Weihrauch und Gold und verkündigen mit Freude das Lob Jahwes. Schafherden Kedars sammeln sich bei dir, die Schafböcke von Nebajot stehen in deinem Dienst. Vers 9, ja, die Meeresländer hoffen auf mich, sagt Gott. Die Hochseeschiffe fahren voran und bringen deine Kinder von fern herbei und mit ihnen ihr Silber und Gold. Und das alles geschieht zur Ehre Jahwes. Es wird Handel betrieben. Und der ganze Reichtum, alles, was an Gold entdeckt wurde und verarbeitet wurde, das alles kommt zusammen im großen Handel und zur Ehre Gottes. Soll Gott dargebracht werden, um ihn zu ehren. Vers 10 heißt es sogar, Fremde werden deine Mauern wieder bauen. Zion bauen und ihre Könige werden dir dienstbar sein. Und in Vers 11, dann Worte, die uns vielleicht bekannt vorkommen aus der Offenbarung. Stets hält man deine Tore offen, Tag und Nacht sind sie nicht zu. Den Reichtum der Völker bringt man zu dir und ihre Könige treibt man voran. Die Tore Zions sollen nicht zu sein, damit immer Handel betrieben werden kann, dass der ganze Reichtum ausgetauscht wird und die Herrlichkeit wächst. Genau das zitiert ja Offenbarung in Kapitel 21, Vers 24. In Offenbarung lesen wir von dem himmlischen Jerusalem, was aus der Erde herunterkommt und wohin? Bleibt es irgendwo im Himmel schweben? Ich denke mal auf die neue Erde. Also wenn wir vom Himmel reden, wir meinen irgendwie das, was noch kommen wird. Aber so wie Offenbarung das darstellt, bedeutet das wahrscheinlich eher, dass Zion, das ist die Gemeinde, das Haus Gottes, das neue Volk Gottes, auf die neue Erde auch wohnt. Und hier dann unsere Zukunft ist. Nicht abstrakt, sondern irgendwie eine Vollendung von dem ursprünglichen Plan Gottes. Und hier beschreibt Johannes in Offenbarung 21 genau diese Situation. Und er zitiert aus Jesaja, und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu dir. Und deswegen werden deine Tore bei Tag und Nacht nicht geschlossen. Man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu dir bringen. Handel treiben im Himmel. Spannender Gedanke. Offenbarung 22,3 erinnert uns, seine Knechte werden ihm dienen. Das kann natürlich Anbetung sein, direkt vorm Thron, sich beugen. Aber im Neuen Testament wissen wir, Gott dienen umfasst das ganze Leben. Damit ist alles gemeint. 22,5 heißt es, sie herrschen ewig. Herrschen, was war das nochmal für ein Gedanke? Da soll uns die Glocken läuten, herrschen, stimmt, 1. Mose 1, 26 bis 28. Wozu ist der Mensch da? Er wurde geschaffen, um zu herrschen. Was heißt herrschen? Über die Welt herrschen, über die Tiere benennen, bebauen, bewahren. Das ist wieder ein Gedanke von dem Arbeitsauftrag Gottes. Sie sollen ewig herrschen mit Gott. Wie das genau aussieht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen kann, aber das Prinzip, denke ich, ist hier relativ klar und eindeutig. Ja, wie ist es dann mit Ausruhen? Werden wir nicht irgendwann mal auch ausruhen können? Ja, Offenbarung spricht auch davon, dass wir ruhen werden. 14,13 heißt es, sie werden sich von aller Mühe ausruhen, denn ihre Taten sprechen für sie. Aber hier spricht man von den Märtyrern. Ja, sie werden ruhen. Sie werden ruhen von der Verfolgung. Sie haben es geschafft. Sie waren treu bis zum Schluss. Aber es bedeutet nicht unbedingt, dass sie untätig werden und jetzt nichts mehr zu tun haben. Ich glaube, der Himmel oder die neue Erde, wie auch immer wir das definieren wollen, wird nicht so sein, dass wir am Ende von einem langen Arbeitstag uns aufs Sofa plumpsen, eine Tüte Chips aufmachen und dann unsere Lieblingssendung schauen. Ich glaube, es wird weiter Aufgaben geben. Und wir werden weiter unserem Herrn dienen können. Ich glaube, das ist die Vollendung auch von der Heilsgeschichte. Ganz am Anfang geschaffen, in Gottes Ebenbild, um mit ihm zusammen anzupacken. Durch den Sündenfall aber entstellt, aber durch das Heil wieder gesund gemacht, wieder einen Chefwechsel erlebt, sodass wir wieder in Einklang mit unserem Schöpfer gestalten können. Das sind schöne Aussichten, ermutigende Aussichten für unser Leben. Heute ist ein Ruhetag für uns. Spätestens ab morgen müssen wir alle wieder anpacken. Da geht es weiter mit der Arbeit, ob bezahlte Arbeit oder andere Arbeit. Aber lasst uns fröhlich und dankbar als Gottes Verwalter diese Arbeit tun und ihn damit ehren. Amen.